Mir san Tier. Der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn.
Ja, heute bin ich verleitet zu sagen guten Morgen bei Mir san Tier, denn ein bisschen außergewöhnlich. Es ist recht früh am Morgen und zwar so früh, dass der Tierpark noch gar nicht geöffnet hat. Aber Ungewöhnlichkeit Nummer zwei, ich bin auch gar nicht im Tierpark verabredet, sondern neben dem Tierpark. Ich bin's, die Tina Gentner, und ich begrüße euch ja in der Nähe vom Flamingo-Eingang hinterm Parkplatz. Den kennen ja bestimmt ganz viele von euch. Ich bin jedoch nicht hier, ums Auto abzustellen, sondern hier beginnt heute unsere Entdeckungstour. Wir wollen mal die Artenvielfalt rund um den Tierpark und auch im Tierpark entdecken. Und zwar die Arten, die jetzt niemand speziell hierher gebracht hat, sondern die hier einfach zu Hause sind, die sich hier ansiedeln, die sich hier wohlfühlen. Denn der Tierpark, der liegt ja nicht auf einem eigenen Planeten, sondern ist eingebettet in die Isarauen. Und ich bin sehr froh und freue mich sehr, dass ich jemanden bei mir habe, der einem die Augen und Ohren, glaube ich, für die Biodiversität, für die Artenvielfalt hier öffnen kann, wie kaum ein anderer. Manfred Ziering ist bei mir, Vorsitzender der Ornithologischen Gesellschaft in Bayern. Und ich glaube, Manfred, noch viele, viele weitere Titel. Wäre es okay für dich, wenn ich einfach sage, Tierfreund, Tierkenner und Tierparkkenner?
Ja, das ist mir ganz recht. Ich freue mich sehr, dass wir heute wieder mal zusammen unterwegs sein können.
Genau, ich habe, Manfred, mich sehr gefreut, als ich gehört habe, wir haben dich für den Podcast gewonnen. Gleichzeitig habe ich gewusst, oh, das bedeutet früh aufstehen.
Also Vögel singen deswegen besonders intensiv in der Morgenfrühe, um ihr Revier zu bekräftigen. Nachdem die Vögel alle geschlafen haben nachts, muss ganz früh wieder signalisiert werden, stopp, hier kommt kein anderes Rotkehlchen rein, hier bin ich der Chef und meine Frau, die ich beschütze. Und dann singt eben das Rotkehlchenmännchen besonders intensiv an den Revieraußengrenzen. Damit soll gewährleistet sein, dass, wenn die dann Junge haben, dass alle Jungen satt werden, weil das Paar ein großes Suchrevier hat, wo es Nahrung finden kann.
Das heißt, es wird einfach gleich zu Beginn des Tages nochmal abgesteckt und klargemacht, wer wo der Chef ist. Und deshalb geht es eigentlich schon gleich in der Früh los.
So ist es.
Und du hast gesagt, lass uns treffen hier am Parkplatz beim Flamingo-Eingang. Und wir bewegen uns jetzt aber weg vom Tierpark.
Also wir stehen hier auf einem kleinen Kiesweg und links neben uns sind ein paar Schrebergärten. Und neben uns steht eine riesige Esche, die in den Himmel ragt. Und überall hört man Vogelstimmen. Man hört Rotkehlchen, Buchfinken, Kohlmeisen, Rabenkrähen, Specht hat vorhin gerufen, also es ist alles da und die Vögel sind jetzt gerade dabei, ihr Revier wieder abzugrenzen, die Vögel, die schon da sind, die hier überwintert haben. Gerade höre ich Mandarinenten über uns drüber fliegen.
Das waren die...
Ja, das frpp, frpp. Und die sausen jetzt auch schon am Auermühlbach entlang. Für die Tiere hat der ganz normale Tag begonnen.
Jetzt habe ich es vorher schon gesagt, also der Tierpark liegt ja nicht auf einem Planeten für sich, sondern ist eingebettet hier in die Isarauen. Was ist denn das für eine Landschaft, in der der Tierpark liegt?
Also das ist ein Auwaldgebiet, ursprünglich von der Isar gewesen. Der Auermühlbach ist ja ein künstliches Gewässer, was man für den Betrieb von Mühlen in der Stadt angelegt hat. Und dieser Auwald ist so geblieben, wie er vorher war. Das ist Gott sei Dank so. Es ist ein FFH-Gebiet und ein Natura 2000-Gebiet, in dem auch der Tierpark Hellerbrunn liegt.
Was heißt das, FFH?
Das ist ein Flora-Fauna-Habitat-Gebiet, FFH. Diese Gebiete stehen unter besonderem Schutz der Europäischen Union. Deutschland hat sich verpflichtet, diese Gebiete vor Verschlechterungen zu bewahren. Und folglich stehen hier also mächtige Auwaldbäume. Das sind also zum Beispiel die Esche, neben der wir gerade stehen, aber auch die Flatterulme und die Stieleiche, die gehören also zur Hartholzaue, sind aber auch riesige Pappeln da und riesige Silberweiden. Und am Boden sieht man schon die ersten Schneeglöckchen blühen und Primeln und Leberblümchen. Also alles läuft hier seinen Gang in einem Auwald. Der besteht eben aus Kiesboden, wurde früher regelmäßig von der Isar überschwemmt. Und die Stadt München, das Stadtgartenamt, die sorgen dafür, dass eben brüchige Bäume, die überwiegen, die reduziert werden, also die morschen Äste abgeschnitten werden, damit nichts passiert. Jetzt hört man hier oben ein Sommergoldhähnchen. Das ist auch schon da. Ich spiele es mal.
Ach, der Manfred hat sein Handy dabei und hat eine App, oder?
Ja, das ist praktisch der Kosmos-Vogelführer. Den benutzen die meisten Ornithologen. Und da sind auch die Goldhähnchen drauf. Das haben wir gerade gehört. Das ist eine Reihung von hohen, spitzen Tönen.
War das jetzt echt oder Handy gerade eben?
Ja, es war erst echt und dann Handy.
Achso, du kommunizierst ja jetzt schon mit denen, ja?
Ja, sehr ähnlich. Da oben ist es, glaube ich, schon, hupft da in den Haselwürstchen rum. Das ist ein großer Haselstrauch. Ich kann auch noch mal spielen. Hörst du das? Si. Das ist so eine Reihung. Si. Das wird immer schneller.
Ja. Da haben wir eine Meise, oder?
Ja, ist eine Kohlmeise. Ja, die fühlen sich jetzt ein bisschen gestört durch uns. Sie wollten wahrscheinlich hier im Laub unten was nachschauen, ob da Insektenpuppen drin sind oder Weberknechte. Die Vögel haben um die Jahreszeit natürlich einen erhöhten Eiweißbedarf. Die Weibchen müssen ja in hormonelle Stimmung kommen, damit sie Eier legen können.
Das heißt, dann sieht der Speiseplan auch ein bisschen anders aus zu der Jahreszeit?
Ja, erhöhter Nahrungsbedarf, viel Eiweiß ist nötig. Das Ganze wird gesteuert durch die zunehmende Tageslichtlänge. Und entsprechend wird der Hormonhaushalt bei Männchen Testosteron, bei Weibchen Östrogen höher gefahren.
Also eigentlich eher so das Gegenteil von Frühjahrsmüdigkeit, sondern eher so ein Infartkommen, größerer Hunger, jetzt geht's los, oder?
Ja, genau, so sehe ich das auch. Also bei den Vögeln gibt es keine Frühjahrsmüdigkeit, dann werden sie vom Sperber geholt. Dick aufgeblustert sind die Vögel jetzt, weil es ein bisschen kühl ist, früh am Morgen. Die Vögel haben ja ihr ganzes Leben lang die gleiche Anzahl an Federn. Die haben also nicht ein Winterfell und Sommerfell, wie zum Beispiel ein Säugetier, sondern die haben ihre Zahl von Federn, ist immer die gleiche, Sommer und Winter. Und die sträuben ihr Gefieder und dadurch machen sie das Luftpolster, das isolierende Luftpolster um den Körper dicker.
Und wärmen sich ja dadurch.
Die haben praktisch jetzt einen Daunenanorak und die gleichen Federn eng angelegt, entsprechend einem T-Shirt.
Dann die Sommerjacke und die Übergangsjacke ist auch gleich mit dabei.
Genau.
Jetzt, während du sprichst, wandert mein Blick immer wieder außen rum, denn es flattert wirklich von rechts und links. Wie du gesagt hast, hier ist schon richtig was los. Wollen wir noch ein Stückchen weiter nach vorne gehen?
Ja.
Und ich freue mich natürlich, wenn du mir die Augen und Ohren ein bisschen öffnest und mich auf Sachen aufmerksam machst, die mir vielleicht sonst nicht auffallen, wenn ich hier so durchradel.
Mir Santier. Der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn.
Ja, und wir sind rund um Hellerbrunn unterwegs auf der Suche, wer hier so zu Hause ist. Manfred Ziering ist natürlich immer noch bei mir. Und Manfred, mit welchen Problemen haben denn die Vögel zu kämpfen? Wie geht's denn eigentlich der Vogelwelt?
Das trifft die ganze Vogelwelt bei uns leider. Der Insektenmangel macht sich breit und wirkt sich aus. Das bestätigen auch meine ganzen Kollegen in Deutschland und in ganz Europa. Die Vögel kriegen die Jungen nicht mehr satt.
Wir haben im Podcast ja ganz oft das Thema, der Lebensraum wird kleiner für Tiere. Bei den Vögeln ist es aber vielleicht gar nicht so sehr der Lebensraum, sondern da geht es mehr um die Nahrungsgrundlage. Fehlende Insekten, deshalb keine Nahrung für die Vögel.
Ja, genau so ist es. Wenn die Vögel nicht viel genug Spinnen und Insekten finden oder Asseln oder je nach Vogelart ist es ja verschieden. Und das ist alles reduziert. Die ganzen kleinen, unscheinbaren Tiere, die unsere Basis darstellen, ohne die nichts funktionieren würde. Wir sehen immer nur die bunten Vögel mit dem lauten Gesang und wir sehen uns Menschen, die ganz toll sind, aber das basiert ja alles auf diesen winzigen kleinen Tieren. Das sind Milben zum Teil, die Laubstreu aufarbeiten. Das sind Schnecken, die nachts alles verwesen, die wieder auffressen. Und damit in der Früh wieder die Natur frisch und taufrisch riecht und duftet. Ohne diese kleinen Tierchen würde gar nichts funktionieren. Und diese kleinen Tierchen sind leider sehr reduziert durch unsere Chemie, durch unseren ökologischen Fußabdruck, durch die industrielle Landwirtschaft. Und das sind halt alles Fakten, die die Vogelwelt hart treffen. Und deswegen haben wir einige Arten, von denen müssen wir uns gerade leider verabschieden. Da gehört der Kiebitz dazu, da gehört das Braunkehlchen dazu, das sind die Vögel der offenen Feldflur. Und das sind die Sachen, die einen eigentlich dann traurig machen als Ornithologen.
Manfred, jetzt geht man ja, wenn man in den Tierpark geht, dann hat man ja das Ziel, ich möchte mir Tiere anschauen, ich möchte Tiere kennenlernen. Jetzt laufen wir neben dem Tierpark entlang und machen eigentlich genau dasselbe.
Ja, ich mache das selber persönlich auch. Ich habe meine Dauerstrecken, wo ich jeden Tag oder jede Woche einmal gehe und merke mir da genau, was ich da alles höre und sehe und schreibe mir das auf. Und das machen viele Ornithologen, also alle Kollegen, die ich so kenne, die haben alle so eine Home Range, wo sie unterwegs sind. Einmal in der Woche oder täglich sogar, wenn sie Zeit haben. Und ob das jetzt in Bayreuth ist oder in München oder in Garmisch, alle machen das.
Aber das heißt, du hast jetzt auch, wenn wir hier langlaufen, fast so eine kleine Tierlandkarte im Kopf, wo du sagst, Mensch, letztes Mal, als ich hier war, in der Ecke war doch der und der zu Hause, könnte jetzt immer noch hier sein.
Genau, ich erwarte dann, dass das Rotkehlchen da wieder sitzt und singt, weil das da in der Buschgruppe seine Jungen hat. Also das ist aber auch so. Und da freue ich mich dann immer, wenn es da ist. Und wenn es nicht da ist, denke ich, naja, vielleicht ist das Wetter zu schlecht oder ist es gerade anderweitig beschäftigt. Aber normalerweise sind die Vögel in ihrem Territorium zu finden, weil die ein festes Revier haben in der Brutzeit. Mandarinente landet jetzt gerade auf einem Baum. Da ist wahrscheinlich eine große Höhle drin und die besetzt sie jetzt. Die Mandarinenten, die suchen sich jetzt schon Höhlen. Die sind Höhlenbrüter in Bäumen. Da sind sie weg vom Boden, sind sicher vor dem Fuchs und so weiter. Dann geht das Weibchen rein, wird bewacht vom Männchen, der sitzt auf dem Ast davor. Und sie schaut, ob die Höhle geräumig genug ist für ihre 10 Eier.
10 Eier wird die legen?
Ja, die legen sehr viel. Enten machen große Gelege und gerade die Höhlenbrüter wie Mandarinente. Und die sind dann da sicher vor Krähen. Aber wenn die Jungen dann schlüpfen, die schlüpfen da in der gleichen Stunde alle, da fliegt die Mutter voraus, sitzt unten und quakt und quakt. Und die Jungen, die hüpfen dann von oben runter, das ist dieser sogenannte Kükensprung, und balancieren mit den Schwatschelfüßen und mit den kleinen Flügelstummeln, balancieren sie in der Luft, damit sie senkrecht runterfallen und purzeln dann in die Laubstreu unterm Baum.
Aber das heißt, das passiert wirklich direkt nach dem Schlüpfen?
Direkt unmittelbar. Das sind Nestflüchter. Kaum sind sie trocken, geht schon raus. Und die laufen dann zum Auer Mühlbach, um da eben gleich wegzuschwimmen. Und die Mutter führt sie dann. Und die Jungen picken von der ersten Stunde ihres Lebens nach allem, was sich bewegt. Also nach kleinen Insekten, die auf der Wasserfläche treiben und ernähren sich völlig selbstständig. Nestflüchter eben. Da ist gerade ein Stockerpel unterwegs mit seiner Frau. Die Enten sind ja alle schon verlobt seit letzten Oktober, als sie ihr Prachtkleid wieder hatten nach der sommerlichen oder nach der herbstlichen Mauser.
Also Verlobungszeit ist im Herbst?
Ja, bei Enten ist Verlobung im Herbst, wenn die Männer wieder ihr Prachtkleid bekommen haben und dann balzen sie. Und die Weibchen suchen sich dann den raus, der am schönsten balzt. Und auf den prägen sie sich und mit dem fliegen sie dann zusammen den ganzen Winter. Zum Teil fliegen sie, eine Knäkente fliegt nach Madagaskar oder irgendwie auf die Seychellen.
Das ist aber auch schon ganz schön mutig, irgendwie im Herbst die Verlobung und dann gleich so eine weite Reise mit dem Neuen.
Ja, das ist aber bei Enten so. Die haben da keine großen Ansprüche, außer dass sie beieinander bleiben.
Mirsantier ist heute erstmal um den Tierpark herum unterwegs. Und jetzt so langsam machen wir uns auf Richtung Tierpark, denn wir wollen natürlich auch noch herausfinden, welche Artenvielfalt kann man denn dort finden?
Mirsantier. Der Zoo-Podcast aus Hellabrunn. Einfach zu finden und zu abonnieren auf allen gängigen Podcast-Plattformen wie Spotify und iTunes oder auf der Website des Münchner Tierparks hellabrunn.de.
So, kleiner Ortswechsel sozusagen. Wir sind jetzt im Tierpark. Es ist noch recht ruhig, denn es ist immer noch so früh morgens, dass die Türen noch gar nicht geöffnet sind. Manfred und ich sind also neben den Tierpflegern, die natürlich schon unterwegs sind, die einzigen, die hier auf den Wegen lang gehen und laufen jetzt auch wieder über den Auer Mühlbach, an dem wir vorher lang gewandelt sind. Und Manfred hat eigentlich nichts verändert. Ich merke, dass er wieder mit offenen Ohren auch hier durch den Tierpark läuft, denn eigentlich ist er wahrscheinlich jetzt gar nicht so viel anders, oder?
Eigentlich nicht. Eigentlich haben wir die gleichen Arten. Ich höre jetzt hier Kohlmeise, ich höre Kleiber und Buchfink. Vorhin war eine Blaumeise bei den Flamingos. Es kommt vielleicht hinzu, weil hier sehr viel stehende Gewässer sind, dass ein Teichhuhn auch ruft.
Jetzt ist ja auch der Tierpark, ich habe noch mal nachgeschaut, 1911 hat das erste Mal hier seine Türen geöffnet. Das heißt, der ist ja auch wirklich schon lang jetzt in dieser Umgebung, in diesen Isarauen. Würdest du sagen, der ist jetzt hier auch schon so wirklich eingebettet? Es ist so ein bisschen eins, Tierpark und die Umgebung?
Ich denke ja, die Natur hat ja den Tierpark nie verlassen. Als der Zoo mit seinen Gebäuden hier also allmählich entstanden ist, wurde er nicht viel gefällt oder weggemacht. Der Zoo hat sich so ganz demütig, kann man sagen, mit seinen Gebäuden hier so angesiedelt und eingefunden. Und dadurch hat die Natur eigentlich hier sogar zugelegt. Und wir haben dadurch eben sehr viele Vogelarten, mindestens genauso viel wie draußen, vielleicht sogar die eine oder andere Art mehr. Hier ist der Grünspecht zu Hause in der alten Esche am Auermühlbach. Und die Vögel, die freuen sich auch über die, dass sie hier nicht verfolgt und bedrängt werden. Es ist also alles so, dass die Vögel sich hier wohlfühlen.
Also jetzt hat ja der Tierpark, ich sag mal, die Freude, in den Isarauen zu sein, also in dieser besonderen Landschaft. Wäre es für einen Tierpark ganz anders, wenn es jetzt viel städtischer außenrum wäre?
Ja, das wäre auf jeden Fall so. Es gibt ja Zoos wie Frankfurt, die liegen mitten in der Stadt. Da stehen also Hochhäuser rundherum. Und da ist natürlich ein Zoo völlig isoliert, wie auf einer Insel. Aber hier geht es alles so weiche Übergänge. Die Isar fließt direkt daneben. Das Isartal geht ein bisschen ins Karwendelgebirge rein, geht runter durch München durch bis zur Donau. Also hier ist die ganze Natur eigentlich da und ist nicht abgetrennt vom Zoo. Das ist ein Riesenvorteil von Hellabrunn. Hier ist die Natur wie draußen. Also wenn man im Zoo im Tierpark Hellabrunn sich aufhält, das ist wie eine Frischluftkur am Ahornboden im Karwendel.
Und gibt es denn jetzt, ich nenne es jetzt mal für die Tiere von außen, also wir haben ja schon gehört, eigentlich gibt es ja gar nicht so ein richtiges Außen und Innen. Gibt es denn auch so ein eine besondere Verlockung, hier reinzukommen?
Selbstverständlich ist es so, dass die Tiere, die rundherum unterwegs sind, zum Beispiel die Gänse, die Streifengänse, sind hübsche Gänse mit gelben Füßen und gelben Schnäbeln, die den Himalaya auch spektakulär überqueren. Und die leben hier auch an der Isar, in einer kleinen Gruppe von 14 Tieren. Und die wissen genau, wann ihre Kollegen hier in Hellabrunn in der Asienanlage gefüttert werden. Dann kommen die reingeflogen, fressen mit denen, unterhalten sich ein bisschen und dann verlassen sie die wieder und fliegen wieder raus.
Also eigentlich versorgt die Futterküche vom Tierpark doch noch ein paar Tiere mehr, als vielleicht so hier auf der Inventarliste stehen.
Ich denke schon, ja. Und wenn dann Futter übrig bleibt und die Mäuse dann abends kommen und es fressen, dann hat der Waldkauz auch Zugriff auf die Mäuse. Also für die Tiere ist es eine Bereicherung, dass der Zoo hier unterwegs ist mit Futter. Hier singt das nächste Sommergoldhähnchen. Das ist nur so ein Wispern. Ein wispernder Gesang.
Aber das heißt also, es gibt ein Sommergoldhähnchen, das hat sich den Tierpark als Revier ausgesucht und verteidigt den auch.
So ist es, genau.
Und weiß ich nicht, wahrscheinlich ist der Tierpark gar nicht so ein schlechtes Revier, denn Futterlage ist vielleicht hier gar nicht so schlecht, besonders wenn man dann den Tieren aus Hellabrunn noch was stibitzen kann. Für wie viel Sommergoldhähnchen wäre denn jetzt sozusagen Platz in Hellabrunn?
Ich schätze, dass so etwa 15 Paare Sommergoldhähnchen in Hellabrunn Platz haben.
Die suchen sich wahrscheinlich aber auch spezielle Ecken des Tierparks aus, die besonders gut zu ihnen passen, oder? Also, ich weiß jetzt nicht, ob es beim Sommergoldhähnchen schon so ist, dass sie sagen, oh, wir sind gut aufgehoben, eher in der Ecke mit den Büffeln oder lass mal eher hinten im Mühlendorf.
Ja, wir sind jetzt gerade im Mühlendorf und man hört da Spatzen schilpen. Also der Haussperling, der fühlt sich hier ganz wohl. Die schönen Gebäude, die so traditionell der Bauweise entsprechen, die bieten dem Spatzen natürlich auch Unterschlupf. Man hat extra dann so Nistkästen und Brettchen hin montiert, wo die Spatzen gut brüten können. Jetzt ist aber auch hier ein Buntspecht in der Hohen Buche, haben gerade zwei Buntspechte sich eine Auseinandersetzung geliefert.
Ah, ich kann ihn sehen, da oben.
Genau, der hängt da, fliegt jetzt zum Nachbarstamm.
Und in dem sieht man jetzt auch einen der Brutkästen hängen, die ja im ganzen Tierpark verteilt sind. Also neben den Orten, die sich sozusagen die Vögel selber so suchen können, wird ja auch noch ein kleines bisschen nachgeholfen, dass sie hier ein Zuhause finden.
Gerade genau, ich sehe den Kasten auch und das ist kein Vogelnistkasten, sondern ein Fledermauskasten. Der hat nämlich unten eine Öffnung, einen Schlitz.
Ah, jetzt sehe ich es auch, ja.
Da krabbeln die Fledermäuse, die fliegen also an, krabbeln rein und hängen sich oben im Giebel innen auf, damit eben der Marder, der oft solche Kästen jede Nacht besucht, mit seiner Pfote nicht reinlangen kann, geht die Fledermaus ganz nach oben und der hat nicht so lange Arme, um die zu erreichen.
Genau, da hinten sehen wir so einen kleinen
Granitsteinhaufen, den hat man da aufgehäuft für Eidechsen. Das sind also alles so Kleinlebensräume, die mit fachkundigem Wissen hier angelegt wurden. Also der Zoo tut alles, um auch nicht nur die großen, spektakulären Tiere in der Wassergräben oder in der Voliere, sondern auch die kleinen Tiere hier zu unterstützen und ihnen zum Überleben zu verhelfen. Also Biodiversität, über dem Hellabrunn ganz groß geschrieben, und ich bin sehr froh und glücklich, dass es sowas gibt wie Hellabrunn.
Und ich stelle mir gerade vor, wenn du in Hellabrunn unterwegs bist und mit dem Fernglas vielleicht mit dem Rücken zum Tiger stehst und in einen Baum reinschaust, dass dann vielleicht doch auch manch anderer Besucher mal stehen bleibt und denkt, was hat denn er jetzt entdeckt? Weil dein Blick vielleicht manchmal in die andere Richtung geht, oder?
Das ist oft so, dass mich Leute ansprechen, was sehen sie denn da? Darf ich das wissen? Sag ich, ja, da hinten singt ein Rotkehlchen oder ein Zilpzalp oder Fitis.
Also ihr habt schon gemerkt, das war heute ein Rundgang der besonderen Art, manchmal auch vielleicht mit dem Rücken zum berühmten Tier, wie du es gerade genannt hast, Manfred. Wir waren in Hellabrunn, um Hellabrunn und um Hellabrunn herum unterwegs, so kann man es vielleicht zusammenfassen. Manfred, vielen, vielen Dank, dass du uns die Ohren und Augen für, ich sag mal, die anderen Tiere hier außenrum ein bisschen geöffnet hast.
Ja, ich habe mich gefreut über die Aufmerksamkeit und ich hoffe, dass ich ein bisschen anstupsen konnte, dass auch andere Menschen und andere Zoobesucher vor allen Dingen für das Kleine ihre Augen offen haben. Der Zoo bietet viel mehr. Er bietet auch die Natur der Isarauwaldes. Also eine ganz fantastische Zusammenstellung von Zootier und Wildtier.
Genau, wir waren heute unterwegs in den Isarauen um den Tierpark herum und im Tierpark. Und wenn ihr jetzt noch weiter Lust habt auf Geschichten rund um Hellabrunn, dann könnte ich euch zum Beispiel die Folge 64 empfehlen. Es gibt ja noch viele weitere Mirsan-Tier-Folgen. Da haben wir die Hellabrunner Greifvögel besucht, vom Turmfalken bis zum europäischen Uhu. Oder wer mal beim Tierärzte-Team von Hellabrunn hinter die Kulissen hören mag, sozusagen, der merkt sich Folge 55. Da haben wir erfahren, was zu tun ist, damit die Tiere in Hellabrunn fit und gesund bleiben. Ja, ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Ich bin die Tina Gentner und sag wie immer an dieser Stelle bis bald im Tierpark Hellabrunn.
Mir san Tier. Der Zoo-Podcast aus Hellabrunn.